Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 698. Heute mit der Preview zu WWE Night of Champions 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, der Kai.
Hallo.
Ja, Kai, es stehen, wie soll man sagen, arbeitsreiche Wochen bevor. Jetzt erstmal Night of Champions und dann natürlich ein paar Wochen weiter All in, NXT, Saturday Night's Main Event, WWE Evolution, ganz, ganz viel Stuff, der uns da erwartet bei schönen, warmen Sommertemperaturen. Und wir nutzen das ja auch gleich aus. Das können wir jetzt ja hier schon mal ganz zu Beginn des Podcasts sagen. Am Samstag, 18.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, da geht's wieder rund.
Genau, denn diese Saudi-Events, die wir an sich nicht mögen, das Thema zieht sich schon so lange, haben trotzdem immer diesen Vorteil, die sind für uns so eine angenehme Sendezeit. Und wir hatten ja auch letztes Jahr diese Streak mit, ich glaube, Australien, Frankreich und Saudi-Arabien, nagelt mich nicht auf die Reihenfolge fest. Und da haben wir ja recht häufig gesagt, ach komm, lass die doch zusammen im Livestream gucken, als Live-Watch-Along. Das bietet sich hier natürlich auch wieder an, oder?
Ja, genau das machen wir dann auch. Und schaut da einfach auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Der Livestream, der ist schon gebookmarkt, wie man so schön sagt. Also er ist schon geplant, der steht schon da drin. Ihr könnt dem einfach folgen und kriegt dann Bescheid, wenn wir live gehen. Also seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Das Audio von dem ganzen Ding, das werden wir dann späteren Verlauf noch auf unseren Supporter-Kanälen kostenlos und offen für alle frei zur Verfügung stellen. Aber es ist eben so ein Ding, sind dann eben mal 3,5-4 Stunden und das frisst dann im Free-Feed, würde das enorm viel Datenvolumen fressen, weil da haben wir noch so einen alten Datentarif, der relativ günstig ist im Vergleich zu den neuen Tarifen, deswegen wollen wir da gar nicht dran gehen und da müsste man nachkaufen, deswegen bleibt es einfach da, ihr könnt es euch trotzdem jederzeit anhören und natürlich auch anschauen, der bleibt auch auf YouTube jederzeit da. Also deswegen nochmal, Samstagabend 18.45 geht's los, der Kai und meine Wenigkeit im Watch Together zu WWE Night of Champions. Wir freuen uns drauf und vielleicht gibt's auch wieder was zu gewinnen. Also kleiner Hinweis an der Stelle. So Kai, Night of Champions steht vor der Tür. Wir haben 6 Matches angekündigt. Für WWE geht es nach Saudi-Arabien. Und da muss man sagen, naja, die letzten Tage waren da schon ein bisschen turbulent. Also da war auch schon das ein oder andere Mal der Begriff mit ja, Cancellation, also es findet nicht statt, vielleicht findet es auch woanders statt, also die Unruhen im Nahen Osten, der Krieg zwischen Israel, Iran, der hatte auch durchaus Einfluss auf die WWE-Politik genommen. Aktuell sieht alles danach aus, als würde es wie geplant stattfinden. Trotzdem ungutes Gefühl, oder?
Ja, also es gab ja schon häufiger Probleme und ungute Gefühle aufgrund verschiedener Spannungen, Probleme mit Journalisten, die umgebracht wurden. Und diesmal jetzt auch gerade nochmal gepaart mit dem Angriff der USA auf diese Atomanlage. Natürlich nochmal anders. Dann gepaart mit dem Konterangriff von Iran auf US-Militärbasen in Katar. Wo du dann gedacht hast, oh, also da ist jetzt nochmal innerhalb so von 24 Stunden kam in diese Spannung nochmal 10-mal so viel Spannung rein. Natürlich durch das aktive Eingreifen der USA selbst, wenn dann natürlich ein USA-Produkt wie die WWE rübergeht und da eine Show veranstaltet, ne? Ja, ist nicht ganz so einfach. Und da muss man ja auch wieder ganz klar sagen, man hat einmal geguckt, also wird ja aber nicht anders gewesen sein, man hat die News verfolgt, okay, was ist da jetzt? Klar, natürlich verschiedene Leute haben gesagt, sagt es ab oder sowas, aber es gab ja nie diese, oder es gab ja nie wirklich so eine offizielle Aussage, wo man sagt, okay, was ist jetzt? Und im Endeffekt war dann so hinter vorgehaltener Hand, auch was wir auch so ein bisschen geschrieben haben in unseren Chats, war so dieses, ja gut, wenn das Geld sagt, du musst da jetzt hin, wenn der Vertrag sagt, du musst da hin, dann werden die da höchstwahrscheinlich auch hinfahren.
Ja, Fightful hat da ja auch mal wieder die Fühler in Richtung WWE Backstage, WWE Offizielle ausgestreckt und da gab es zwar die Nachricht, dass man bei WWE natürlich die aktuelle Weltlage da sehr genau beobachtet, aber dass man sich eigentlich auch auf den Sicherheitsstandard der von Saudi-Arabien verlässt, die ja in diesem Konflikt nicht involviert sind, das muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Da ist bis jetzt noch nichts passiert. Die Angriffe vom Iran auf die Militärbasen, das war, wie du gerade schon angesprochen hast, war Kuwait und auch der Irak. Saudi-Arabien ist ein bisschen außen vor. Natürlich trotzdem sehr in der Nähe, aber sehr in der Nähe bedeutet auch, dass da wirklich noch ein paar tausend Kilometer Abstand zwischen sind, also 1300 zum Beispiel zwischen Riad und Teheran. Es ist eine Entfernung dazwischen, der Luftraum ist offen. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass das stattfinden wird. WWE-Offizielle haben da auch wohl die Formulierung verlauten lassen, dass Saudi-Arabien eines der sichersten Länder der Welt ist. Ich sag mal, kommt drauf an für wen. Aber ich glaube, was das jetzt angeht, Night of Champions wird steigen. Nichtsdestotrotz, da sieht man eben auch, wie die Weltpolitik auch Einfluss auf das Wrestling nehmen kann. Und wir haben es auch im Discord gemerkt, dass da noch einige bewegt. Und ich habe da auch meinen Kram dazu geschrieben. Aber nichtsdestotrotz, am Samstag wird das stattfinden. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Aber wir haben auch noch einige andere Geschichten, die natürlich jetzt hier stattgefunden haben, fernab der Weltpolitik. Es gibt 6 Matches auf der Card und wir haben da natürlich auch ein Match, was von der Karte gestrichen worden ist, lieber Kai. Dominic Mysterio, AJ Styles, angekündigt und wieder abgekündigt, wie man so schön sagt.
Ja, denn Dominic Mysterio angeschlagen, verletzt, kann nicht wresteln. Stattdessen haben wir so ein bisschen so Nachrücker bekommen, ne? Also das IC-Championship-Match zwischen Dominic Mysterio und AJ Styles fliegt von der Karte runter. Und stattdessen bekommen wir jetzt Sami Zayn gegen Karrion Kross.
Ja, sollen wir damit auch gleich in die Preview einsteigen, lieber Kai?
Ja, würde ich sogar direkt machen, denn ich wollte gerade sagen, das ist ja schon eigentlich ein Match. Also ich hätte mich wirklich auf Dominic Mysterio gegen AJ Styles echt sehr gefreut, bin ich ganz ehrlich, ne? Weil ich mag halt einen AJ. Aber man hat auch gemerkt, so im Internet, gerade jetzt auch so nach dieser oder rund um WrestleMania, hat auch ein Karrion Kross immer mehr Hype bekommen. Und ich habe auch jetzt so von dem, was man gelesen hat, auch was man in den Kommentaren gelesen hat, es gibt wirklich sehr viele Leute, die sich freuen, dass Karrion Kross da jetzt sein Premium-Live-Event-Match bekommt.
Ja, also der hat sehr viel richtig gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten, hat sich selbst ein bisschen ins Zentrum des Interesses gerückt mit, ja, ich sag mal, Promo-Arbeit, mit Online-Arbeit, auch mit seinen Auftritten abseits von WWE bei Bloodsport. Da hat er wohl sehr viel Lob ja auch bekommen, sowohl von Fans als auch von Kolleginnen, Kollegen, Offiziellen. Der ist jemand, der gerade so gefühlt so fast so innerhalb der WWE-Maschinerie so ein bisschen den Matt Cardona-Weg geht. Ne? Er wird nicht groß eingesetzt, aber das, was er macht, macht er gut. Und eben abseits von dem TV-Geschehen versucht er auch sein Möglichstes, um Kontakt aufzunehmen. Und das funktioniert. Wir sehen es also in Shirts-Verkaufszahlen, ja. Merch-Verkaufszahlen, die stehen gut da. Vor allem auch bemessen daran, dass der Typ klar immer mal wieder auftritt in kurzen Promo-Segmenten, aber ansonsten nur Matches bei Main-Event bestreitet zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, der macht da sehr viel richtig und ich kann da auch nur noch mal sagen, wenn ihr so ein bisschen einen kleinen Eindruck davon bekommen wollt, was das für ein Typ ist, schaut euch das Interview mit Chris Van Fleet und Karrion Kross an. Sehr interessant, auch die Art und Weise, wie Karrion Kross über das Business redet, über seinen Charakter redet. Sehr stimmig und sehr gut von ihm auch geführt, also von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Aber dazu muss man sagen, Kai, die Fehde zwischen Sami Zayn und Karrion Kross, das geht ja schon eine ganze Weile hin und her zwischen den beiden, ne? Die Silberzunge, die einem Sami Zayn ins Ohr flüstert, das ist ja ein Charakter, den wir jetzt seit einigen Monaten eigentlich auch schon verfolgen.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade schon trinken, aber immer hast du das Wort über mich übergeben.
Sorry!
Und also, deswegen hat man ja auch gemerkt, es war ja auch immer dieses Karrion Kross, der ist auch immer mal wieder, also selbst wenn er nicht im TV war, war er insofern im TV, dass man den Backstage immer so ein bisschen irgendwo hat rumlungern sehen. Und die Sami Zayn-Geschichte, die zieht sich jetzt ja auch durch den Charakter Sami Zayn selbst, ne? Wo Karrion Kross natürlich immer wieder sagt, also prinzipiell kommt er immer wieder und sagt, siehste, hab ich ja gesagt, ne? Und dann merkst du es auch wieder, dann verliert er zum Beispiel gegen Randy Orton, bei King of the Ring, ne? So all solche Sachen. Und dann im Endeffekt kann halt den Karrion Kross immer kommen und sagen, siehste, ich bin mal gesagt, wenn du hier auf diesem netten Weg bleibst, kommst du nicht weiter. Du sagst, nee, ich bleib auf dem netten Weg und scheiterst nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wann siehst du es endlich ein? Ist eigentlich ganz interessant, weil ich sag mal, auch ein Sami Zayn profitiert davon, ganz klar. Denn es ist immer so der quirky, witzige Typ, der halt reinkommt und dann reißt er aber trotzdem nichts. Und im Endeffekt ist es genau das, was Karrion Kross sagt, nach dem Motto, hier, du musst härter, du musst ruchloser werden, dann klappt auch was. Ob es dann wirklich so ist, weiß man natürlich nicht, weil, also, doof gesprochen, bei Karrion Kross klappt es ja auch nicht, der erreicht ja auch nichts.
Ja.
Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass Karen Cross so ein bisschen der ist, der dann verschiedenen Leuten immer so ins Ohr flüstert und sagt, sei doch mal ruchloser, sei doch mal brutaler.
Ja, ich mag den Charakter auch. Das ist wirklich auch was, da hat man auch für ihn einen Weg gefunden, um sich da einzubringen. Zum Glück fernab jeglicher Gladiatoren-Gimmicks, aber dafür mit langen Haaren, ohne Glatze, ohne Lendenschurz und Maske. Da hat man wirklich einen guten Punkt für ihn gefunden und man hat da auch wirklich dran gearbeitet, dass diese Story wirklich so langsam hineinsickert. Und es gibt ja auch immer mehr Gerüchte und Meldungen, dass auch ein Sami Zayn wirklich auf lange Sicht mal zum Heel turnen könnte. Erneut, das darf man nicht vergessen. Er ist jetzt lange ein Babyface. Der war aber auch genauso lange auch schon als Heel unterwegs, wenn man noch ein paar Jahre zurückgeht.
Aber auch da muss man sagen, halt, das wäre ja trotzdem auch jetzt diesmal ein anderer Sami Zayn Heel, ne? Und ja, nicht der, das ist die große Sami Zayn Verschwörung, ich drehe hier eine Doku und alles ist gegen mich. Also das brauche ich halt auch nicht nochmal.
Meinst du, er kommt da nicht hinterher an und sagt, schau mal, das hier sind AJs Schwestern oder sowas, ja, in der Art.
Ja, also weil Heel Sami Zayn war schon scheiße. Den wir zuletzt hatten dann.
Es war Hit and Miss. Ich sag mal, es war Hit and Miss. Einiges, da hat man den Eindruck gehabt, es war verschwendetes Talent. Andererseits hat uns natürlich auch einen Heel Sami Zayn ein hervorragendes Comedy-Match mit Johnny Knoxville beschert.
Ja, aber das ist halt nicht dann Heel Sami Zayn in dem Sinne, was wir jetzt halt auch sehen wollen. Ja. Also es war, also Hit and Miss, das war so 20% Hit und 80% Miss. Weil das, was dann Quatsch war, war das, was witzig war. Und das, was ich bin jetzt hier der böse, ernste Sami Zayn, das war nix über weite Strecken. Muss man schon ganz klar so sagen, weil ja, das, man guckt ja halt immer eher so.
Das ist ja auch ein schicken Shit hier, das muss man eben auch sagen. Ne?
Und dann guckt ihr ja immer eher so nostalgisch verklärt zurück und sagt so, ach man weiß, das war doch witzig, der hat doch ein Match. Und dann, wie du eben sagst, an Bobby's Sisters denkt dann nämlich wieder keiner mehr, was alle erfolgreich verdrängt haben.
Zum Glück. Deswegen frage ich aber jetzt trotzdem, Kai, was erwartest du dir hier vom Match? Weil ich weiß, du bist nicht gerade der größte Karrion Kross-Fan, wenn es um In-Ring-Action geht.
Das korrekt. und ich erwarte mir hier, also eigentlich muss man wirklich sagen, das sind zwei Leute, die können's, ne? Und die können's auch wirklich gut eigentlich. Also jetzt mir gefällt zwar der Stil von einem Karrion Kross nicht, aber wenn wir jetzt uns das Ganze mal objektiv angucken, sind das zwei Könner. Ich erwarte mir hier trotzdem, bin ich ganz ehrlich, ein recht standardisiertes Weekly-Match. Also das wird jetzt kein Ding, was nach 15 Minuten ins Grind-Game reingeht und jede Aktion könnte jetzt entscheiden, weil es ist halt irgendein Match, was man noch reingeschmissen hat, muss man auch trotzdem ganz klar sagen. Von der Logik her, wie wir das hier sehen, muss das eigentlich ein Karrion Kross gewinnen, damit das ganze Ding Sinn macht. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, ey, Saudi-Arabien, wir haben das Intro draufgeschmissen, Sami Zayn ist so ein geiler Typ oder ist hier ein bisschen over, der gewinnt das Ding jetzt. Das halte ich nicht für unwahrscheinlich.
Ja, wie du schon gesagt hast, ne, hier ist wieder Sinn gegen Verstand sozusagen, ne? Also, wir haben hier wirklich dieses Problem, dass ja, wenn ein Sami Zayn gewinnt, dann ist ja eigentlich das, was Karrion Kross die letzten Monate ihm ins Ohr geflüstert hat, eigentlich alles komplett hinfällig, ne?
Ja.
Dann sagt nämlich Sami Zayn zu Karrion Kross, siehste, ich kann doch gewinnen.
Ja, genau.
Und wenn Karrion Kross jetzt Sami Zayn irgendwie besiegen würde, dann könnte er eben sagen, siehste, habe ich doch gesagt, wenn du böse gewesen wärst, wenn du einen Trigger gezogen hättest, vielleicht kommt irgendwann dieser Moment, weiß ich nicht, Helluva-Kick und dann zögert er oder jubelt zu viel oder was auch immer, dass Karrion Kross diese kurze Sekunde für ein Opening hat, um das Ding hier umzudrehen. Vielleicht auch, um ein bisschen unfair zu siegen, vielmehr. Das müssen wir abwarten. Aber ich gehe damit. Eigentlich muss Karrion Kross hier gewinnen. Sami Zayn hat erst hier das Halbfinale gegen Randy Orton verloren. Da muss er das ja eigentlich auch noch verlieren, damit er diese Charakterentwicklung weitergehen kann. Und er kann auch nicht immer nur der Best Buddy von Cody und von Jay sein. Und da muss eine Entwicklung drin sein. Das kann auch interessant werden, wenn das quasi in diese anderen Charaktere mit einfließt. Also auch mit Jay zum Beispiel. Dass Jay und irgendwie sagt, ey, Alter, was ist denn mit dir los? Was machst du denn da? Ja? Gucken wir mal. Aber ich bin dabei, Karrion Kross sollte und müsste hier gewinnen, sofern man nicht einfach sagt, ja gut, ist uns egal. Das schaut eh nur ein Teil unseres Publikums. Alle anderen schauen Raw. Dann bringen wir da den großen Twist oder den Heel-Turn vielleicht sogar von Sami Zayn oder wie auch immer. So. Willst du noch was dazu sagen?
Nee.
Gut. Dann machen wir weiter. Du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben natürlich die King and Queen of the Ring Tournaments, die mache ich gleich. Ich finde, wir frühstücken erstmal die kleineren Matches ab. Wir haben nämlich noch den Street Fight zwischen Rhea Ripley und Raquel Rodriguez. Da natürlich auch Verletzungspech mit involviert, weil ich gehe davon aus, dass hier auch eine Liv Morgan eigentlich noch eine größere Rolle gespielt hätte. Die hat sich ja die Schulter ziemlich zerschrotet und fällt jetzt auch erstmal aufgrund von einer OP mehrere Monate aus. Also man kann wahrscheinlich mit 3 bis 6 Monaten, glaube ich, war das letzte, was ich gesehen habe.
Ja, ich hatte auch irgendwas um die 6 Monate gelesen.
Ja, also die hat sich wirklich, und auch mit so einem Freak-Accident, da kann man auch Kairi Sane, weil das ja auch die...
Ja, ja, das ist halt, also, das hatten wir auch mit Markus im Magazin kurz besprochen, das ist halt wirklich so eine Aktion, also die nimmst du 8000 Mal, ne? Das ist in dem Sinne nichts Gefährliches, du fällst einfach hin, also so Toehold-mäßig und fällst nach vorne, die nimmt jedes Match 20 schlimmere Aktionen, ja, und das ist ja ganz häufig so, bei den doofen Sachen verletzt du dich dann, ne?
Ja. Da gibt's auch dazu ein schönes Video von Stevie Richards, der es auch nochmal analysiert und sagt, nee, Liv macht alles richtig, die fällt genau richtig, so wie man einen Bump in dem Falle nehmen würde. Kairi macht auch alles richtig, ne, da ist nix. Er hat sogar geguckt, ob da irgendwie eine Beule im Boden ist, weißt du, irgendein Brett, was raussteht, wodurch quasi der Arm nicht ganz, auch nicht, ne, also, vielleicht war sie schon vorangeschlagen durch irgendwas, man weiß es nicht, ne, aber es war auf jeden Fall Freak-Accident, Schulter kaputt, bitter, und dadurch muss man hier auch einiges umbauen, und letztlich haben jetzt quasi Rhea und Raquel haben sich ja gegenseitig hier die, Queen of the Ring Matches gekostet, und da gab es ja auch zuletzt nochmal den Brawl auch mit der Aktion durch den Tisch, und jetzt bekommen wir einen Streetfight der beiden. Lieber Kai, Rhea irgendwie so mittendrin im Nirgendwo aktuell, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die ist irgendwie dabei, aber ist auch mal der große Star, aber hat nicht die allergrößte Storyline, jetzt nicht gegen Liv Morgan, sondern eher gegen Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Ist das ein Abstieg von der Rhea, oder muss sie das Ding hier einfach ganz klar gewinnen, um wieder ins Title Picture zu kommen?
Also meine Theorie ist ja, dass wir dann bei Evolution natürlich auch irgendein Rhea Ripley Match bekommen. Vielleicht auch rund um die Tag Belts oder sowas, wer weiß, ne? Vielleicht, also worst case, vielleicht packst du die mit Nikki Bella zusammen, ne? Einfach nur als Attraction oder so ein Kram, ne? Weil es ist ja Evolution und Nikki Bella hat ja das Frauenwrestling revolutioniert, was ich bis heute nicht verstehe, diese Aussage. weil wenn einer für Diven Wrestling steht, dann ist es Nikki Bella übrigens. Und auch hier auf dem Papier sage ich, dass Rhea muss das Ding ja holen, ne? Aber es ist halt ein Streetfight. Was machst du jetzt? Hier Streetfight, Rhea ist eigentlich am Gewinn, Roxanne Perez greift ein, Roxanne Perez und Raquel fertigen zusammen Rhea ab. Du kannst so Rhea verlieren lassen, etablierst jetzt so Roxanne Perez und Raquel Rodriguez zusammen, also Roxanne, die quasi für Liv einspringt, dann auch vielleicht noch so weltmäßig für dann Liv einspringt natürlich, ne? Und dann hast du deine Fehde und einen Aufbau für Tag-Matches, Tag-Title-Fehde bei Evolution oder wo auch immer, weil das Problem ist so ein bisschen, eine Rhea ist halt so groß und du musst die auch mit einer gewissen Erklärung vom Title Picture, vom Main Title Picture weghalten können.
Mhm.
Und das kannst du natürlich machen, wenn du in so eine Tech-Title-Fehde steckst, das ist natürlich viel weniger wert, das müssen wir nicht drüber sprechen. Aber du kannst halt auch nicht immer nur Rhea um den Main Belt fehden lassen, ist so ein bisschen das Problem.
Ja, absolut. Die Personalie Roxanne Perez ist, glaube ich, hier auch ganz entscheidend. Die ja noch nicht ganz im Judgment Day ist, aber zumindest im Dunstkreis ist, und die könnte jetzt eben auch diese Lücke füllen, die natürlich eine Liv Morgan durch ihre Verletzung hinterlassen hat. Und das gibt ja auch schon die Meldung quasi, dass sie mehr oder weniger einspringt und sich jetzt quasi in die Gruppierung zeigt, ganz ähnlich wie das Liv Morgan damals ja auch gemacht hat, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja.
Und sich dann auch noch den guten Dom schnappen könnte. Das ist natürlich auch noch die andere Geschichte, wenn der wieder fit ist. Aber der scheint ja auch nicht so verletzt zu sein, dass er nicht mehr dabei sein kann, sondern er kann nur halt nicht antreten. Aber wir haben ihn trotzdem ja noch gesehen. Ich gehe auch genau von dem aus, was du gerade gesagt hast. Also ich gehe davon aus, dass wir hier einen Eingriff von Roxanne bekommen und dadurch den Sieg für eine Raquel Rodriguez. Es sind nicht so viele R's hier. Ich bin die ganze Zeit am
Ja, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Und dieses Rodriguez hat ja noch, also hat ja diese 2 R's noch drin. Das ist wirklich verwirrend.
Da muss man wirklich sehr bewusst reden, um sich nicht komplett zu verhaspeln. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass Raquel Rodriguez hier gegen Rhea Ripley mit Hilfe von Roxanne Perez siegt. Und dass wir dann vielleicht bei der nächsten Episode von Raw aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Parteien nochmal bekommen. Rhea erneut im Hintertreffen und dann kommt vielleicht Nikki Bella oder irgendjemand rein, macht den Save und danach haben wir eine Tag Team Fehde. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, Roxanne wird diesen Belt einfach übernehmen. Die zeigt sich jetzt an Raquel ran und die, das hat man ja schon gesehen, auch wenn Raquel so ein bisschen gewesen ist, hat sie trotzdem die Hilfe von Roxanne angenommen. Und das wird sich jetzt weiter fortsetzen und dadurch gewinnt Roxanne an Profil, kommt da in eine größere Storyline rein. Und ich glaube auch, dass man dafür Evolution was aufbaut. Deswegen mein Pick hier, was eigentlich vollkommen absurd ist, Raquel Rodriguez über Rhea Ripley.
Yep, meiner auch.
Okay. So, dann haben wir noch das Match um die WWE United States Championship. Jacob Fatu gegen Solo Sikoa. Jacob Fatu endgültig zum Babyface geturnt. Wir haben es ja auch bei Money in the Bank gesehen, wo er sich dann auch gegen Solo gestellt hat. Und seitdem, geht es eigentlich zwischen den beiden nonstop hin und her, inklusive der Einmischung natürlich von den Schergen von Solo, also mit JC Mateo und Tama Tonga war auch noch dabei, aber natürlich auch Jimmy Uso hat es ja zuletzt auch noch auf Seiten von Jacob Fatu eingegriffen, ey. Zu viele Namen, zu hohe Temperaturen. So, also da ist die Geschichte auf jeden Fall gemacht. Es gibt das United States Championship Match der beiden, weil er auch Solo gesagt hat, hier Jacob hat gesagt, Solo Sikoa ist neidisch auf seinen Erfolg, der will eigentlich nur den Belt und das hat nichts mehr mit ihrer einzigen Verbindung zu tun. Wir haben jetzt hier schon wieder Fronten, lieber Kai, eigentlich, ne? Mit dem Jimmy Uso, der noch mit dabei ist, mit dem ehemaligen Jeff Cobb, der mit dabei ist. Irgendwie diese Bloodline-Geschichte, auch wenn nicht mal Bloodline draufsteht, die dreht sich schon weiter im Kreis. Wie gefällt dir denn aktuell gerade einen Jacob Fatu, der sich jetzt ja so ein bisschen emanzipiert hat, redet, seine eigene Catchphrase hat und so weiter und so fort?
Das Problem, also das große Problem für die Bloodline ist, dass sie Jacob Fatu verloren haben. Weil die Bloodline 2.0, Temu Bloodline, Wish Bloodline, wie auch immer du es nennen möchtest, hat sehr davon profitiert, dass sie Jacob Fatu hatte, weil Jacob Fatu komplett organisch overgekommen ist mit den Leuten und alle den irgendwie geil finden. Jetzt haben sie den verloren. Ne? Natürlich sind jetzt alle für Jacob Fatu. Ich glaube, dass die Bloodline sehr darunter leiden wird, wenn sie gar nichts mehr mit ihm zu tun hat. Jetzt ist ja noch die Fehde natürlich. Und jetzt hast du noch diese persönliche Ebene. Und es wird über Jacob Fatu gelästert. Und dann kommt er so ganz betrüppelt in den Raum rein. Und ich habe das alles gehört, was sie gesagt haben über mich. Und ich finde das recht geil, was da jetzt aus einem Jacob Fatu gewachsen ist. Weil auch da so Sachen haben wir trotzdem super selten im Wrestling, dass dann so Sachen auch einfach so organisch passieren. Ne? Das war auch bei dem Jey Uso so, bis dann das Internet gesagt hat, lass mal Jey Uso hassen einfach. Also so, keine Ahnung warum. Also Jacob Fatu, ey, warte ab in 6 Monaten, Internet finde ich scheiße, tut mir leid, was soll ich sagen. ich mag dieses Ganze drumherum, weil ich die Story um Jacob Fatu mag. Ne? Wie er sich da von der Bloodline lossagt und auch gerade eigentlich dieses persönliche, hier dieses, ich habe dich von der Straße geholt, guck mal, vor einem Jahr, du warst nichts und jetzt habe ich dich reingeholt. Ne? Und auch, dass dieser Schritt, der ging dann doch recht schnell hin von Jacob Fatu, der gar nichts sagt, zu ich halte meine Promos.
Mhm.
Und das funktioniert auch. Das, was bei einem Solo Sikoa noch immer nicht so funktioniert, finde ich. Also auch das, Fatu muss die Bloodline platt machen, sind wir mal ehrlich, so, es führt, also der kann den Belt nicht verlieren. Es wäre dumm. Klar, natürlich, ne? Numbers Game, bla, JC Mateo schießt mich tot, 800 Tangas, Tongas, Loas oder sowas. Kann natürlich alles passieren, aber es wäre blöd, hier Jacob Fatu den Belt wegzunehmen, weil der ist over, die Leute haben Bock auf den, der steht auf eigenen Beinen, der hat's geschafft, sich von dieser Bloodline, von diesem Bloodline-Stempel loszusagen. Und es ist halt nicht eben Jacob Fatu von einem Bloodline, sondern es ist Jacob Fatu, Punkt. Ja, und das finde ich sehr gut.
Du meinst, Jacob Fatu muss aus der Bloodline die Bloodline machen?
Boah, stark. Mic drop.
auch wenn es gar nicht mit dem Bloodline ist, abgesehen davon. Ja, man muss auch mal dazu sagen, auch die ganze Geschichte natürlich auch sehr mit sehr viel Verletzungspech gesegnet, muss man mal sagen, ne? Dass hier Tama Tonga und Tonga Loa ständig verletzt sind, einer nach dem anderen, ist auch, ich weiß, das sind nicht die spektakulärsten.
Gerade aber bei Tonga Loa ist natürlich einfach schade, dass wir den nicht häufiger sehen.
Nein, aber also wir gönnen niemanden Verletzungen, sondern es ist immer blöd, wenn sich jemand verletzt. Aber es ist natürlich so, für diese Dynamik, gerade auch, dass ein Solo wirklich diese Übermacht hat, wäre es natürlich auch nochmal ganz, ganz cool, wenn man eine größere Gruppierung, eine geschlossene Gruppierung da hätte, aus der sich ein Jacob Fatu oder gegen die sich auch ein Jacob Fatu wendet. Nichtsdestotrotz, es ist, wie es ist. Ich finde auch ein JC Mateo, mal abgesehen davon, dass der Name halt überhaupt nicht passt.
Jo, der ist schrecklich.
ist jetzt auch noch nicht 100% angekommen. Auch da hat man es noch nicht geschafft, mir diesen Charakter zu präsentieren.
Ja.
Deswegen, Solo und Jacob stehen hier eindeutig im Mittelpunkt. Die Geschichte der beiden haben wir jetzt lang breit erklärt. Ich sehe es aber auch so. Also eigentlich muss hier ein Jacob auf jeden Fall den Titel behalten. Also das macht gerade gar keinen Sinn. Vielleicht ein DQ-Sieg, das durch Eingreifen, sodass ein Solo nicht klar den Pinfall fressen muss. Sowas könnte ich mir dann noch vorstellen, dass dann ein JC Mateo eingreift oder dass einer von den Tongans auf einmal wieder dabei ist. Alles möglich, aber der Titel muss hier bei einem Jacob Fatu bleiben. Der muss nicht zu einem Solo, weil man merkt das ja, wenn ein Titelhalter gerade als Babyface so langsam so ein bisschen stale wird und es beim Publikum nicht mehr ankommt, bei Jacob ist es nicht der Fall. Die Leute wollen den noch mit dem Belt sehen und die wollen nicht, dass er schon wieder der Jäger ist, sondern er soll erstmal noch ein bisschen dominieren, der soll erstmal noch ein bisschen an Charaktertiefe noch dazu gewinnen, das wollen die Leute und deswegen wäre es dumm, hier schon den Titel wechseln zu lassen.
Ja.
So, dann sind wir uns auch einig, ja, also Jacob Fatu behält auf jeden Fall den Belt. Was hältst du von meiner Idee mit dem DQ-Sieg am Ende dafür, durch Eingreifen, durch Chaos?
Finde ich auch nicht unwahrscheinlich, es ist ein bisschen so Münzwurf, ob man es macht oder nicht, ne? Also, weil er kann ja auch Solo Sikoa besiegen, ohne, also das kann jetzt ja nicht so, dass 100%, der gibt den jetzt, keine Ahnung, 4 Finisher und macht einen langen und stellt Fuß auf der Brust und 1, 2, 3, sondern er kann ja auch gewinnen und man könnte trotzdem noch argumentieren, dass die Fehde irgendwie weitergeht, wenn man das noch weiter erzählen möchte. Aber ich fände so ein DQ-Finish, ich bin da einfach kein Freund von. Das ist so ein bisschen, das kannst du in einer Weekly machen, aber nicht bei einem Pay-Per-View.
Ja, vielleicht greift Hiko Leo ein.
Das kann auch sein. Kommt von Main Event mal rüber.
Ja, der hat doch jetzt Zeit. Der darf jetzt auch catchen. Nach wie vielen Monaten? Ich weiß es nicht mehr. Ja, bin ich aber ehrlich, also da hätte man bei ihm auch noch ein bisschen was am Look und am Outfit ändern können. Ich bin irgendwie da nicht so überzeugt von. Mal werden sehen, wie der einschlägt. Auch das ist natürlich ein Name, der hier im Zuge der Bloodline eine Rolle spielen könnte. So, dann kommen wir mal zum King and Queen of the Ring Tournament. Wir krönen ja hier den 24. König und die dritte Königin. Und fangen wir vielleicht erstmal bei den Damen an, lieber Kai. Da haben wir ja das große Finale zwischen Asuka und Jade Cargill. Erstmal, was sagst du bislang zu dem Turnier hier an sich? Also die Entwicklung, die es da gegeben hat mit einer zurückkehrenden Asuka, die sich hier gleich durchgesetzt hat. Jade Cargill natürlich, die ein Auge auf die Belts geworfen hat oder auf die Krone logischerweise. Was sagst du dazu bis hierhin?
Ich finde auf jeden Fall, du hast gute Halbfinalisten gewählt erstmal, also bevor wir zum Finale kommen, weil prinzipiell hätte ich allen Vieren ein Titelmatch zugetraut. Ne? Also auch da hatte ich auch mit Markus im Magazin drüber gesprochen, Roxanne Perez, also ein bisschen so Raketenrucksack. Ne? Also hätte ich jetzt auch nicht für unwahrscheinlich gehalten.
Raketen-Roxanne.
Aber gleich halt bei einer Jade Cargill, ne? Obwohl es da ein bisschen mehr Stop and Go ist, immer mal wieder. Und auch da bei Alexa Bliss gegen Asuka ist halt auch, ne, bei Alexa Bliss weißt du nicht so, ja, wir haben keine Pläne für sie oder sie hat nächste Woche ein Titelmatch. Das schwankt ja auch immer zwischen den beiden Sachen. Und auch das Comeback von der Asuka natürlich wieder mit diesem Asuka-Facepaint-Look, den sie da halt hat, der eigentlich ganz cool aussieht. Hat mich sogar überrascht, dass sie jetzt hier ins Finale kommt, bin ich ganz ehrlich, weil ich dachte eher, okay, vielleicht machen sie es jetzt dieses Mal mit Alexa Bliss ein bisschen mehr. Glaub aber auch, dass Asuka gegen Jade Cargill prinzipiell das bessere Match sein könnte, weil auch Asuka nach Jade Cargill zu einem besseren Match verhelfen kann.
Ja.
Und allein durch diese Erklärung können wir auch in Richtung Finale springen, denn meine Theorie ist, dass Asuka hier Jade Cargill zu einem guten Match verhilft, weil Roxanne Perez ist dann jetzt in Judgment Day beschäftigt. Sie hatte ihre Rolle und Jade Cargill gewinnt hier gegen Asuka, nachdem Asuka jetzt zu einem vernünftigen Match verhilft, damit du dann wiederum dieses Love Triangle rund um Jade Cargill, eine zurückkehrenden Bianca Belair, eine Naomi, die den Koffer hat, aufbauen kannst, wodurch du natürlich vielleicht auch, wenn es dann das Match beim SummerSlam gibt, Jade Cargill gegen
Tiffany Stratton.
Sie heißt nicht Tiffy Time, war ich so in meinem Kopf. Tiffany Stratton hast, dass dann natürlich auch da Naomi mit ihrem Koffer irgendwie dazwischen funken kann. Also ich finde, die Story schreibt sich hier so ein bisschen von selbst. Also da fällt viel in die richtige Position.
Ja, ich sehe ja auch Jade Cargill als absolute Favoritin in dem Match. Einfach aufgrund der zurückliegenden Storyline. Asuka hat ja noch gar keine Storyline. Asuka ist einfach da. Asuka ist Asuka und hat sich jetzt hier ins Finale vorgekämpft. Und nichtsdestotrotz, die große Geschichte ist ja nach wie vor die Sache mit dem Koffer und die Sache mit Naomi. Und sie hat hier Jade Cargill auf die Motorhaube und durch die Windschutzscheibe geknallt und hat ihr so viele Jahre der Karriere gekostet. Und jetzt ist sie aber wieder da. Passt. Und ich finde auch, also ich kann mir den Look auch ganz gut vorstellen mit der Jade Cargill, mit Krone und Robe, wenn du das nochmal zumindest einen Abend ziehen möchtest. Aber vor allem auch das, was du gerade gesagt hast. Title Match, wird Tiffany Stratton gegen Jade Cargill das beste Match aller Zeiten werden?
Nee. Auf gar keinen Fall.
Das ist natürlich auch eine mutige Nummer, wenn man ehrlich ist, weil das sind zwei Frauen, die noch nicht so ewig lang dabei sind. Ich meine, Jade Cargill ist lang dabei, hat aber dafür relativ wenig Matches.
Ist auch halt gar nicht so gut.
Offensichtlich ist sie jemand, die auch ein bisschen länger braucht, um Dinge zu lernen. Das scheint ja auch offiziell scheint ja auch so der Fall zu sein.
Früher haben wir so Leute dumm genannt.
Nein. Also auch da mal der kleine Tipp, auch wenn wir hier, ich habe letzte Woche ja mit Mella darüber gesprochen, über so die Entwicklung, die sie auch genommen hat und auch da, wenig Matches, klar, Jade ist da deutlich besser trainiert, als das natürlich eine Mella jemals gewesen wäre, ne? Aber nichtsdestotrotz, In-Ring-Action ist da eben auch was ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen wäre Tiffany Stratton gegen Jade Cargill wäre eine mutige Nummer. Entweder das überrascht oder wir sitzen danach und sagen, siehste? Um das mal vorzuführen.
So wie Karrion Kross das sagen würde.
Genau. Die Headlock-Silberzungen. Ja, und danach natürlich die Sache mit dem Koffer mit Naomi. Musst du dann eigentlich bringen, dass die vielleicht hier dann Jade Cargill nochmal den Karrierehöhepunkt versaut und vielleicht selbst sogar Champion wird in diesem Match, dass sie sich vielleicht wirklich aktiv in dieses Match hineinbuckt und den Sieg abstauben kann. Deswegen, Jade Cargill gewinnt das Ding hier. Für mich ist das eine klare Nummer.
Ja, für mich auch.
So, und dann kommen wir hier zum King of the Ring Finale. Nämlich, da steht das Match der ehemaligen Legacy-Kollegen hier auf dem Plan. Randy Orton gegen Cody Rhodes. Zwei der größten Namen, die wir momentan bei WWE haben. Du hast es gerade schon angesprochen. Randy Orton konnte sich im Halbfinale gegen Sami Zayn durchsetzen und Cody Rhodes gegen seinen Best Buddy Jey Uso.
Übrigens, gutes Match zwischen Cody Rhodes und Jey Uso.
Bin ich komplett dabei. Ich mochte auch Sami Zayn gegen Randy Orton, muss ich dazu sagen.
Ja, aber das war so dieses 11 Minuten, ja okay, ne? Aber jetzt mit den 20 Minuten, die sie da gewrestelt haben, jetzt auch bei Raw, ist ja schon eher selten, muss man sagen. In einem One-on-One-Match war das schon echt nicht verkehrt.
Ja. So, aber wir wissen auch, dass ein Randy Orton hier, das hat er angekündigt, er wird nicht freundlich vorgehen, sondern er will natürlich sein Titelmatch, er will John Cena vor die Flinte bekommen und nochmal Champion werden. Ja, man könnte es natürlich jetzt auf die ganz, ich sag mal, faule Sache hier aufbauen. Cody Rhodes gewinnt das Ding und damit ist eigentlich der Main Event für den SummerSlam gebucht. John Cena gegen Cody Rhodes, ist es fertig. Oder sagst du, es passiert irgendwas anderes? Und Randy Orton gewinnt das Ding hier doch. Und wir kriegen nochmal Randy Orton gegen John Cena.
Oder wir kriegen nochmal Cody Rhodes gegen John Cena, ne?
Ja, das stimmt auch. Ja,
also, ich finde es wirklich interessant, weil auch gerade dieses Verhalten von Cody Rhodes bei dieser Promo, wo er eigentlich stand und keine Promo gehalten hat, sondern allen nur zugehört hat, schon fast genervt irgendwie. Natürlich, es wird immer die Roadlander-Memes geben und die Roadlander-Zungen, die sagen, wann kommt dann jetzt, wann kommt hier Cody Rhodes? Ich bin immer noch dabei, Cody ist halt auch einfach als Face so unfassbar wichtig für diese Company, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist das gleiche John Cena-Problem. So, wir werden mal vielleicht ein bisschen ruchloseren Cody bekommen, der dann auch mal irgendwie Kevin Owens halb zertötet in einem Match.
Zertötet, ja, sehr schön.
Aber der Mann ist halt als Face so unsagbar wichtig, gerade in einer Zeit, wo Faces halt sowieso super schwer haben. Aber ich will mir eigentlich nicht nochmal Face Cody ganz bland gegen John Cena vorstellen, ist mein Problem. Weil ich tendiere hier schon eher zu einem Cody Rhodes Sieg. Oder ja. Wie siehst du das?
Mir geht's ganz ähnlich. Ich sehe auch Cody Rhodes hier als den leichten Favoriten an. Einfach auch, weil wir Randy Orton gegen John Cena erst kürzlich gehabt haben. Andererseits, dass es Randy Orton nochmal hier im King of the Ring Finale ist und dann zum zweiten Mal hintereinander verliert, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Nichtsdestotrotz, für ein SummerSlam würde
ist
ich...
Ist beides groß, muss man sagen.
Ist beides groß, ne? Ja, aber eigentlich ist Cody gegen John Cena noch ein bisschen größer, weil du sagen kannst, es ist ein WrestleMania Rematch. Das ist natürlich auch zwei Tage SummerSlam dieses Jahr, ne? Du musst auch beide Richtungen aufbauen. Ich gehe trotzdem hier mit Cody, aber ich weiß, was du meinst. Und ich bin gespannt, ob man irgendeine Charakterentwicklung bei beiden sieht. Also auch bei einem Randy Orton. Also ob der auch dann wirklich in die Zone nochmal reinkommt und dann hier ein bisschen aggressiver ist. Kickt da Cody Rhodes' Kopf in die fünfte Reihe? Packt er den Punt aus? Ich glaube nicht. Und auch ein Cody. Also wie kontert er das? Und da bin ich gespannt drauf, wie man das hier verpacken wird. Aber am Ende vom Tag, glaube ich, wird es Cody sein. Und dann ist auch die Frage, beendet er hier schon den Run von John Cena beim SummerSlam?
Der trifft dann auf CM Punk, ich bitte dich. Das ist doch wohl selbstverständlich. Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen, ne, weil, ne, also wir haben auch noch gesagt, okay, wann, wie, wo wird John Cena wieder face turn, ne, in welche Richtung, was ist sein finales Match? Eigentlich haben wir immer gesagt, okay, das finale Match ist gegen Cody Rhodes, so nach dem Motto, Cody Rhodes rettet Wrestling vielleicht, ne, also, so, mittelmäßig, wie jetzt teilweise dieser Farewell Run von John Cena ist, haben wir auch einen eigenen Podcast zugemacht. So schwieriger ist es jetzt trotzdem, das zu tippen, weil es in viele verschiedene Richtungen gehen kann und man eben nicht weiß, in welche Richtung soll gegangen werden.
Ja. Also ich bleibe hier bei Cody Rhodes, bei meinem
Pick. Ich auch.
An der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, ne? Vergesst nicht zu tippen. Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Kicktipp.de/Headlock-Runde ist unser WWE-Tippspiel. Und dadurch, dass ja Night of Champions schon früher stattfindet, also ja um 19 Uhr, ist natürlich auch die Abgabe ein ganzes Stückchen früher. Ich glaube, um 3 hat, glaube ich, der Nuno geschrieben, 3 Uhr nachmittags. Also seid am besten tippt ihr bis Freitag. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja, also auf jeden Fall hier spannende Entwicklungen, die sich dann eben auch auf den Main Event auswirken könnten. Und der Main Event hier ist natürlich das Match zwischen John Cena und CM Punk, du hast es schon angesprochen, um die Undisputed WWE Championship. So, wenn man ehrlich ist, das hat man relativ schnell jetzt aus dem Boden gestampft.
Ja.
In den letzten Wochen. Und stand das auch für dich so ein bisschen im Schatten dieser R-Truth bzw. Ron Killings Geschichte, über die ja viel, viel mehr diskutiert worden ist, gerade nach Money in the Bank? Als über alles andere?
Also es ist ja generell das Problem, gerade auch mit der Taktung, die du jetzt hast an Matches und an Pay-Per-Views, ne? Premium Live Events.
Korrekt.
Dass diese Matches alle sehr schnell gebookt sind. Also auch John Cena gegen Randy Orton war ja sehr schnell gebookt.
Ja.
Und hier zack, bumm, Initiator, 2 Wochen Promo, alles klar, catcht. Und bei CM Punk war es halt recht ähnlich. Dann ist da nochmal die R-Truth, Ron Killings Sache reingegrätscht. Also ich finde, alles wirkt so ein bisschen gerusht auf dieser Farewell-Tour. Also da kann wenig atmen und das finde ich so ein bisschen schade. Ich muss nochmal auf jeden Fall anmerken, dass ich natürlich als großer CM Punk-Fan mich diese Heuchelei rund um Saudi-Arabien, ich fahre nicht und sowas geisteskrank nervt. Ne? Weil wir erinnern uns alle an den Tweet, den er auch damals irgendwie, weil ja, es gab diesen Austausch auf Twitter zwischen The Miz und CM Punk, als CM Punk noch nicht bei der WWE war. Und da hat er wirklich geschrieben, wortwörtlich hier, irgendwie go choke on some blood money dick oder sowas. Also nicht sonderlich nett, natürlich hier auf das Blutgeld, was quasi das Gehalt der Wrestler dann zahlt oder das Gehalt von WWE zahlt. Und so dieses von oben herab oder dieses, ja, ich habe ja meine Prinzipien, so, ist jetzt nicht die geilste Aussage, aber okay, von mir aus sei kontrovers, sag das so knallhart, ne? Dann hast du aber auch deine Schnauze zu halten und dein Wort zu stehen, wenn du dann da bist. Weil dann kannst du nicht heucheln und sagen, ja, nee, ich will dir mal eine Chance, geh mich so, nee, halt die Schnauze, Punk, Alter. Das ist super lächerlich, ne? Also ich finde sowas, es gibt weniges, was ich so nervig finde, wie wenn man nicht zu seinen Prinzipien streht. Gerade wenn man noch so auf Mr. Moral macht vorher und andere Leute dann doof dastehen lässt, halt wie ein The Miz an der Stelle. Oder generell das ganze Roster, was ja eigentlich heißt, ey, ihr geht da alle hin, ich würde das ja gar nicht machen. Also ich bin hier der Messias. Und wenn du aber die Chance hast, dann machst du es halt doch. Ich finde, es ist so eine ekelhafte Heuchelei. Das regt mich tierisch auf.
Kann ich komplett verstehen. Geld stinkt nicht, auch wenn es Blutgeld ist. Und
ja. Also auch da, ne, das würde ich sonst auch sagen. Ne? Aber dann hast du halt vorher dein Maul zu halten.
Ja, natürlich.
Das
deswegen sind
halt
viele andere da auch klüger. Und natürlich hat das CM Punk auch aus einem anderen State of Mind gemacht damals. Das ist ja auch schon 5 Jahre her. Als er jetzt ist, das muss man auch ganz klar so sagen. Ne? Damals war er auch noch Anti-WWE und hat da ja auch sehr scharf geschossen einige Male. Ja, das manchmal beißt einen da so die eigene Vergangenheit so ein bisschen in den Hintern. Ich kann das total verstehen und ich bin auch dabei. Ne? Wenn du da wundert es mich auch, dass ein Punk da nicht konsequenter ist, weil eigentlich haben wir ihn in der Vergangenheit häufiger
das ist halt das
konsequenter erlebt.
Weil du baust deine ganze Art, deine ganze Persona, ne? Sagen wir nicht mal Gimmick, du baust deine ganze Persona darauf auf, dass du sagst, ey, ich bin richtig prinzipientreu in jeder meiner Handlungen, ne? Dann komm mir nicht so.
Ja.
Das finde ich halt sehr, 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 sehr lächerlich.
Ja, da gab's ja auch die ein oder andere Diskussion online natürlich von Leuten, die sich aber aufgeregt haben. Ich kann's total verstehen. Ich habe jetzt aber trotzdem, um mal aufs Matchgeschehen hier zurückzukommen, noch natürlich auch 2 Punkte, die ich ansprechen möchte. Hat für dich die Reverse Pipebomb, also die Pipebomb 2.0 von John Cena, hat die hier die Fehde nochmal für dich rausgerissen? Weil es haben auch einige bei uns auf dem Discord geschrieben, das war das Beste, was wir bis jetzt bei der John Cena Farewell Tour erlebt haben. Hat sie mega mitgenommen, diese Uminterpretation von John Cena, natürlich auch da Matt Cardona, der natürlich sofort ein T-Shirt gemacht hat mit Hey Matt Cardona. super smart einfach. Hat dich das hier in das Match reingebracht oder sagst du, ja gut, sowas in der Art habe ich schon einfach erwartet?
Ich habe das erst gelesen, ne, den Bericht, und ich habe mir gedacht, Alter, das ist ja unfassbar geil. Ne? Das ist super, gerade diese ganzen Callbacks. Ich meine, also ich kenne die Promo gefühlt auswendig, ne? Ich habe die bestimmt 30, 40, 50 Mal gesehen, diese Pipebomb im Laufe der Jahre, ne? Love it. Hab das dann gelesen, dachte mir so, ach, diese ganzen Callbacks, dieses ganze Umdrehen und sowas von John Cena, fantastisch. Hab dann die Promo von John Cena gesehen. Ich wollte sie wirklich mögen und ich fand sie schrecklich, ist mein Problem, weil ich die ganze Delivery von John Cena schrecklich fand in dieser Promo. Also das war wirklich nur so dieses, ich sag das jetzt, aber das hätte man alles so viel geiler rüberbringen können. Und das war dieses, ne, auch da eine Sache der Präferenz, jeder Satz hätte so geiler gebombt, wenn es nicht dieses schlimme John Cena Over-Acting gehabt hätte, in jeder Formulierung. Ich kann verstehen, wenn man das feiert. Ich finde die Idee auch cool. Und auf dem Gelesen fand ich das auch alles sehr, sehr, sehr geil. Als ich es dann gehört habe, auch da waren coole Sachen dabei. Also gerade dieses so, hey, Matt Cardona, das hat er gut gesagt, ne? Aber auch so dieses, hey, I'm breaking the fourth wall. Das war schrecklich schlecht. Und also deswegen, ich war da wirklich, von der Idee bin ich riesengroßer Fan, von der John Cena-Umsetzung bin ich gar kein Fan gewesen.
Ich hatte so 2 Punkte. Zum einen, der spielt so ein bisschen bei dir mit rein. Es hat sich eben sehr wie eine Rolle angefühlt, während sich das, was Punk damals gemacht hat, das war from the heart, das war halt authentisch und das kam aus ihm raus. Und dadurch hat es auch damals so gut funktioniert, weil du gemerkt hast, da ist aufgestaute Wut und die will raus. Während es bei John Cena eine Promo gewesen ist. Die war gut, die war aber auch, ich bin auch dabei, das ist auch das Acting von einem John Cena. John Cena ist auch immer dann am besten, wenn er emotional sein kann. Und hier hat er so ein Mittelding gehabt zwischen Acting und emotional sein, das hat aber auch für mich nicht immer delivered. Nichtsdestotrotz, ich fand es gut. Was mich viel mehr gestört hat noch als die Promo, war die Tatsache, dass es hier im Punk gefühlte Viertelstunde auf dem Tisch gelegen hat, mit dem Slim Jim Logo im Hintergrund und sich da rumgewälzt hat, nachdem er eine Aktion durch den Tisch eingesteckt hat.
Hat auch John Cena damals gemacht, ne? Dass er halt im Ring lag und Punk auf der Rampe saß, ne?
Aber der Fokus war sehr viel stärker auf die
Rampe
gerichtet und nicht, du hast ja hier wirklich sehr oft mit dieser Perspektive gespielt.
Klar.
Wahrscheinlich hat auch Slim Jim nochmal gedacht, hier komm,
Klar, du musst natürlich mitnehmen, ne? Also es war ja auch, oh, er ging durch den Slim-Gym-Tisch und sowas, ne? Das ist halt auch das Problem dabei, weil, also klar ist das, also ich glaube auch, wenn du jetzt damals bei der Punk-Pipe-Bomb irgendwie John Cena mein Bild gehabt hättest, was du ja manchmal hattest, aber das waren ganz wenige Shots, ne? Dann wäre es auch doof gewesen, weil klar, Cell halt 15 Minuten Move durch den Tisch ist jetzt nicht so das Glaubwürdigste, ne? Das fand ich auch irgendwie komisch.
Ja. Also für dich hat es nicht funktioniert, für mich so mittel. Jetzt ist halt eben die Frage, was machen wir daraus? Wir wissen auch, dass ganz viele von euch fanden das halt mega geil. Ich finde, kann das auch verstehen, ne? Weil
ja, ist doch cool auch. Also eben. Das ist ja einfach auch Wahrnehmung, aber so, das ist für mich persönlich, auch da ist es ja Geschmack, es ist für mich lowest hanging fruit. Das ist so ein bisschen, also, das ist so wie, ja, so, das ist hier der Kindergarten, das ist der Patterson und Findus Kindergarten. Wir nehmen einfach irgendwas mit, was es schon gibt. Und ja, deswegen haben die Leute da irgendwie so eine Assoziation zu. So, ich check diesen Callback oder sowas, aber ich finde, das ist halt nicht gut gemacht. Wenn du sowas gut machst, ist es halt viel besser. Und deswegen ist es für mich verschenktes Potenzial und deswegen nervt mich das.
Ja, nichtsdestotrotz, so. Also 2,5 Millionen Aufrufe auf YouTube lügen klar nicht. Und das hat natürlich auch ordentlich für Reichweite gesorgt.
Also, aber auch da, also das ist so wie immer diese Indie-Wrestler, wo du so bist, ach krass, die haben ja jeden WWE-Finisher in ihrem Moveset. So, ja, klar, der bleibt auch in Erinnerung. Weil so, ja, weiß noch der irgendwie alle Aktionen von Randy Orton gemacht hat und dann noch ein AA und dies und jenes. Aber ob das dann deswegen geil ist oder ob es auch da Lost Hanging Fruit ist, keine Ahnung, ne? Wrestling ist immer subjektiv. Wenn Leute das geil fanden, ist doch super. Ja. Mein Geschmack hat es halt nicht getroffen. Lag wirklich großteils an der Performance von John Cena. Ist doch cool. Ich sage ja keinem, dass er damit keinen Spaß haben darf. Nur halt, dass ich mehr Recht habe als ihr. Aber sonst.
Mich hat halt vor allem die Production da gestört. Das war also das eine, was mich gestört hat. Und mich hat auch gestört, dass hier ein Ron Killings so unter die Räder gekommen ist. Der ja hasserfüllt zurückgekommen ist und dann einfach hier, also das John Cena geht und haut ihn hinterher mit dem Belt nieder und ist dann einfach weg. Was ist damit eigentlich? Sehen wir noch einen Ron Killings jetzt hier irgendwie in Saudi-Arabien? Greift er irgendwie ein? Dann müsste doch eigentlich auch noch eine Rolle spielen, weil ich fand das jetzt enorm unbefriedigend. Also der Mann hat so einen Hype plötzlich hinter sich gehabt und plötzlich ist das so.
Auch das ist, glaube ich, wieder ein Fall von, ja, wir haben irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass er so einen großen Hype hat und das Programm steht halt schon. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das einfach die Erklärung ist.
Aber was ist damit Go with the Flow und überhaupt?
Ja, Go with the Flow, aber wir haben gerade leider schon einen anderen Plan.
Wir haben einen anderen Flow im.
Ja.
Hier, guck mal, Flow.
So, ja, wir haben den Flow schon leider anders vorgegeben, deswegen ist so gerade das Problem hier. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es halt so ist. Ja, wir haben jetzt das Match und dann ist eigentlich geplant, dann kriegt halt Cena sein Programm jetzt mit dem King of the Ring Sieger und da ist kein Platz für den Ron Killings.
Fertig. Ja. Wahrscheinlich ist das so. Ich befürchte halt auch, dass der jetzt, also der gute Ron Killings jetzt erstmal eben nirgendwo verschwindet. Vielleicht hier noch ein kleiner Eingriff, das wäre auch möglich, aber wir werden es sehen. Wir werden sehen, was, ob man da noch irgendwie auf ihn setzt. Was sind jetzt deine Erwartungen hier an das Match?
Money in the Bank 2011 ist mein Lieblingsmatch, ne? Ich glaube, das hier wird nicht mein Lieblingsmatch, kann ich zumindest sagen. Ich glaube, dass die sich Mühe geben werden und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich persönlich das Match vielleicht besser finde als andere Leute, weil da vielleicht viele Callbacks drin sind, wo ich denke, ach guck mal, das ist dann bei mir irgendwie ein emotionaler Anker. Ne, ja. Vielleicht für andere Leute dann die Lowest Hanging Fruit oder so ein Shit. Aber so nach dem Motto, ey, vielleicht packt sie dann aber den Hurricane Runner aus Gag einfach, ne? Wie damals in dem Match oder sowas. Ne?
Sie packt den Piledriver.
Genau, und sie packt den Piledriver aus. So Sachen. Wo man sich vielleicht denkt, okay, warum das denn, wenn man es guckt? Aber wenn man sich an dieses Match von Rod Housand erinnert, so, dann hat man dann so, ach, guck mal, wie geil ist das denn? Und ich sag mal, ich habe halt dieses Punk-Cena-Feder damals halt schon gefressen, aber geliebt im positiven Sinne, ja, gefressen. Von daher werde ich damit höchstwahrscheinlich eine gute Zeit haben. Es könnte aber auch sein, wenn man sich das ganz objektiv anguckt, da stehen zwei alte Männer im Ring. Die können nicht mehr so, wie sie es mal konnten, vor 14 Jahren mittlerweile. Und auch da, ne, wir hatten es ja nochmal nachgeguckt, auch das Money in the Bank Match war botchy. Ne? Da war viel unsauber. Und haben gedacht, so, ja, aber es trägt irgendwie zum Charme dabei. Es könnte aber auch, wenn du diese emotionale Spannung da nicht mehr drin hast, kannst du auch irgendwann traurig werden, weil sie zwei alten Männer sind, die nicht mehr so können, wie sie wollen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich halt schon glaube, dass das Ding hier 20 plus Minuten gehen wird.
Mhm.
Und ob die dann so gut durchcatchen können, das bleibt abzuwarten.
Ich bin auch hier sehr auf die Stimmung gespannt. Mhm. Weil natürlich leben die beide davon, dass sie mit der Crowd interagieren. Und ja, mal gucken, wie das diesmal in Saudi-Arabien ist. Da haben wir ja auch schon eine Veränderung bemerkt über die Jahre. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht gerade, es ist nicht Europa-Crowd. Ich glaube, wenn du das Match hier in Berlin, London, Paris, keine Ahnung was, abfeiern würdest, ich glaube, da würde die Crowd apeshit gehen. Hier ist man dann doch eher zurückhaltend. Und da bin ich dann eben auch neugierig drauf, ob da die großen Reaktionen trotzdem kommen und wie die kommen. Oder ob die einfach nur beide anfeuern, was auch dann natürlich im Zweifelsfall passieren kann. Also Match an sich habe ich gar keine Erwartungen. Damit bin ich auf der sicheren Seite, weil da kann ich nicht enttäuscht werden. Es kann wirklich schlimm werden. Und ich glaube, das ist was, das muss man jetzt vor jedem John Cena wirklich Match wirklich sagen. Ne? Weil John Cena, man merkt auch in seinen Bewegungen und in der Art und Weise, wie er delivert, das Sellen ist noch da, das Verkaufen ist noch da von den Aktionen, aber man merkt eben auch, dass da Dynamik fehlt, man merkt, dass da auch ein bisschen Beweglichkeit fehlt und wir werden mal abwarten müssen, wie das dann eben auch gerade mit dem CM Punk harmoniert, der relativ selten wrestelt und eben auch inzwischen ja von sehr vielen Verletzungen geplagt gewesen ist. Deswegen, also meine Erwartungen, wenn ich überhaupt welche habe, die sind relativ niedrig an das Ding. Ich glaube, wir dürfen nicht mit sowas rechnen wie Money in the Bank 2011. Und das ist tatsächlich hier das größte Problem für dieses Match, weil ich bin dabei, auch für mich ist Money in the Bank 2011, das war für mich auch so eine Zäsur. Also wirklich, wo ich dann nochmal drin gewesen bin. Ich war ja auch vorher ein CM Punk-Fan, noch von Ring of Honor-Zeiten rübergegangen, dann ECW und dann die ganze Story, wie man einen Punk aufgebaut hat. Straight Edge Society und keine Ahnung was. Immer dabei gewesen. CM Punk war da auch.
Jeff Hardy Fehde.
Genau. Und CM Punk war für mich wichtig, dass ich beim Produkt WWE auch wirklich dabei gewesen bin, weil da war damals, gerade zu dieser Zeit, sehr vieles dabei, was mich nicht interessiert hat. Bin ich ganz ehrlich. Aber CM Punk hat mich interessiert, deswegen Money in the Bank 2011 hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und genau deswegen habe ich Angst vor diesem Match, weil das kann wirklich in die Hose gehen. Ich erwarte aber, dass John Cena auf jeden Fall als Titelträger daraus hervorgeht und irgendwie wieder auf sneaky-artige Weise seinen Titel verteidigt nach einer Reihe von Trademark-Moves. Das ist ja auch eine der Fragen von Nuno im Tippspiel gewesen. Wie viele Finishing-Moves werden wir hier eben sehen? Ich erwarte da wieder eine ganze Menge. Ich erwarte auch wieder Overbooking. Und mal gucken, ob man beim Overbooking auch noch weitere Personalien hier mit reinschmeißt. Auch das wäre natürlich eine Art und Weise, wie man das abschließen könnte.
Genau. Ich bin sehr gespannt. Aber einen Rollins sehen wir nicht. Nee. Denke ich jetzt mal. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Wäre angedeutet, aber ich glaube, einen Rollins, den hebt man sich noch auf.
Ja, das also denke ich auch.
Weiß nicht, ob man das jetzt braucht. Ich meine, vielleicht irgendeine Täuschungsmanöver oder was auch immer, aber ich glaube nicht, dass wir hier in den Cash angedeutet bekommen.
Ja.
Ja. So gehen wir jetzt hier aus Money in the Bank raus. Aus Money in the Bank raus. Ja, ich habe schon gesagt, hier aus Night of Champions raus.
Ja, das Schöne ist, dass wir zusammen live erleben werden, wie es ausgeht. Also, wann haben wir zuletzt mal ein Event live geschaut, wir beide, ne? Also
Das stimmt.
Ich freue mich da wirklich drauf. Also jetzt auch hier mit den Leuten im Chat zusammen. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz launige Nummer. So schön auf dem Samstagabend, gute Zeit, paar Snackies besorgen. Das wird fein. Also, und dann kriegen wir auf einen Teil unserer Fragen zumindest Antworten.
Ja.
Und vielleicht auch neue Fragen, viele neue Fragen.
Genau, deswegen seid ihr unbedingt dabei. Wir haben es gerade schon gesagt, ihr seid bei YouTube dann auf jeden Fall mit an Bord und schreibt da vor allem auch in die Kommentare. Das ist das Schöne an der Sache. Das ist nicht wie hier so ein Podcast, wo wir dann immer im Nachhinein drauf reagieren, was ihr uns schreibt. Oder ihr hört das einfach nur und denkt euch, ach ja, die beiden Quatschtüten da gehen mir ganz schön auf den Keks oder finde ich gut, was die erzählen, was auch immer. Da können wir direkt mit euch interagieren, genauso wie wir das auch teils auf dem Discord machen, aber da ist es dann wirklich live. Also da gehen wir dann sofort drauf ein und da werden wir auch einfach viel Spaß mit euch haben. Das ist das Wichtigste, dass wir da einen guten Abend mit euch haben und das ist dann eben auch das Schöne an den, ja, an diesen internationalen PLEs von WWE, dass man da sowas bringen kann. Auch wegen AEW, weil da auch schon die Frage aufkam, AEW All In. Da machen David und Markus werden da wahrscheinlich die, nee, stimmt gar nicht, Markus kann ja gar nicht. David kann gar nicht am nächsten Tag, sondern ich werde wahrscheinlich mit Markus zusammen die Review machen. Und Markus wird dann der Mann für die Fakten sein, weil ich überlege noch, schreibt mir da auch gerne mal oder schreibt uns da gerne mal, ich überlege noch, ob wir wieder ein Solo-Watch together machen. Das heißt also, dass ich dann da mit euch zusammen AEW All In mir reinziehe und ich dann hier für euch da bin. Vielleicht machen wir auch so als Konferenzschaltung mit NXT Great American Bash dazu. Das wäre auch ganz witzig. Schreibt mir da gerne mal. Das war so einer meiner Gedanken, die mir da so im Geist herumgeschwört sind. Aber am Samstag steht erstmal Night of Champions an. Am Sonntag dann die Review. Dürfen wir auch nicht vergessen, Kai. Wir haben wieder Double Duty am Wochenende.
Wir haben wieder Double Duty, ja. Es ist wild.
Na, und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaft, unterstützt uns auch mit. Auch, dass wir solche Dinger machen können, wie jetzt so ein Livestream zum Beispiel, was auch natürlich für uns dann sehr, sehr schön ist, mit euch die Interaktion zu haben. Nichtsdestotrotz kostet auch Geld tatsächlich. Also auch da die Tools, die wir da benutzen, kosten Geld. Deswegen unterstützt uns da gerne, dass wir auch solche Späße machen können mit euch. Kai, haben wir da noch was zu melden?
Nee, wir haben es.
Gut, dann
alles
sind wir an der Stelle
Bescheid.
Durch.
Genau, tippen und kommt vorbei beim Livestream. Das ist das Wichtigste.
Genau das. Und wenn ihr uns mögt, nicht nur unterstützen, sondern auch gerne einfach teilen, liken, interagieren. Auch das hilft uns. Also jeder Kommentar bei YouTube hilft uns für den Algorithmus, dass da Leben in den Kanal reinkommt. Und das ist auch das aller Wichtigste. So, damit sind wir jetzt aber endgültig durch. Wir hören uns hier spätestens dann zum Livestream wieder am Samstag um 18:45 Uhr. Seid dabei, ansonsten hören wir uns dann bei der Review zu WWE Night of Champions am Sonntag wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.